Den Aufstieg könnte Lilian wohl abhaken und trotzdem war es ein richtig geiler Abend. Über den sprechen wir jetzt gleich in der Heinerstube.
Hat die Schussmöglichkeit, 16 Meter, Ball abgefüllt, Tor, Tor, Tor für Darmstadt!
Gute und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Heinerstube, dem Videopodcast des Lilienblocks. Wir nehmen auf am Sonntagmorgen nach dem 3:3 des SV Darmstadt 98 gegen die SV Elversberg. Dabei wieder die Stammformation, da ist der Jakku. Hallo Jakku.
Ja, gut in die Runde, hallo.
Ja, und auch wieder dabei der Nick heute als Highway-Cop. Das Auto wird das Stilmittel bei uns in der Heinerstube. Letzte Woche saß ich nach dem Fürth-Spiel auf dem Parkplatz im Auto. Heute ist der Nick unterwegs, zurück von Darmstadt nach München, wenn ich richtig liege. Hi Nick.
Hallo, guten Morgen in die Runde. Ja, ich muss hier ein bisschen aufpassen. Ein Motorradfahrer ist gerade mehr im Kreuz und der nervt mich. Aber ansonsten alles gut. Ich freue mich auf die Runde.
Alles klar. Ja, fahr vorsichtig, aber ihr seht, wir scheuen weder Kosten noch Mühen, um euch hier die aktuelle Folge der Heinerstube zu bringen. Ja, wie gesagt, der SV Darmstadt 98 hat gestern wahrscheinlich die letzte realistische Chance auf den Aufstieg vergeben mit dem 3:3 gegen Elversberg. Aber das Spiel war echt der Hammer für mich in meinen Augen. Jakku, wie hast du es wahrgenommen?
Ja, also es war definitiv ein außergewöhnliches Spiel. Ich meine, ich habe zu meinen Freunden gesagt, die erste Halbzeit ist eigentlich so ein bisschen sinnbildlich gewesen für unser Saisonverlauf. Ne, starke begonnen und dann am Ende ja irgendwie die ganze Führung noch hergegeben mit einer roten Karte und auch noch dem anschließenden Freistoß, der dann auch noch kurz vor der Halbzeit zu dem 3:2 führt. Also Wahnsinn. Ich glaube, jeder objektive, neutrale Zuschauer hat gestern zur Primetime-Zeit 20:30 bei RTL Nitro oder Sky echt geiles Spiel gesehen. Sehr zum Trauer für uns, sage ich mal, weil, ja, Stefan, wie du es eingangs gesagt hast, der Aufstieg ist jetzt wohl auch, wenn noch nicht rechnerisch, aber die Hoffnungen sind auf jeden Fall nicht mehr da.
Nick, Jakob hat das Spiel ja schon so grob umrissen, wie es gelaufen ist. Aber hast du zur Halbzeit noch was auf die Lilien gegeben?
Nein, überhaupt nicht. Also für mich war das Spiel abgehakt. Ich war total geschockt über den Spielverlauf. Und wie Jakob auch gesagt hat, ich finde, es war wirklich gestern ein Abend. Die gesamte Saison wurde an einem Abend zusammengefasst mit allen Facetten, die diese Saison mit sich gebracht hat. Und ich hätte keinen Pfifferling mehr drauf gegeben. Und was mich gestern so vor allem bewegt hat und berührt hat, war die Atmosphäre. Ich habe das Bölle lange nicht mehr so brennen sehen wie gestern. Und da hat man mal gesehen, und das wiederum führt zu einer gewissen Wehmut bei mir, was sowohl auf dem Platz als auch außerhalb möglich wäre. Und wie schade, dass wir das gestern nochmal abgerufen haben, aber dass es nichts mehr bringen wird, das ist schon sehr bedauerlich. Und ich muss auch zugeben, ich bin so hin und her gerissen zwischen einer gewissen Traurigkeit, jetzt wo es eigentlich final ist, dass es nichts wird mit dem Aufstieg, und irgendwie auch dieser Berührtheit über diese tolle zweite Halbzeit.
Ja, lass uns vielleicht doch nochmal, auch wenn wir nicht immer so chronologisch vorgehen wollen, aber dieses Spiel hat einfach eine Chronologie, die auch dazugehört. Wir haben es eben teilweise schon angerissen. Nach einer Viertelstunde haben die Lilien durch einen Doppelschlag 2:0 geführt. Patty Pfeiffer zuerst Fuß reingehalten, erstes Saisontor, und dann noch Fraser Hornby, der wirklich einen katastrophalen Fehler von Zimmerschied ausgenutzt hat und cool verwertet hat. 2:0 Viertelstunde. Ja, da dachte ich, boah, super, jetzt sind sie auf dem Weg. Und statt dass sie den Sack zumachen, weiterspielen, ist Elversberg wirklich immer besser aufgekommen. Und man hat schon, für mein Empfinden, Nick, du saßt ja nur ein paar Meter von mir entfernt, so vor dem 2:1 gemerkt, da haben sie also drum gebettelt. Das war Elversberg eine super starke Mannschaft. Du merkst auch, dass sie wirklich sehr, sehr selbstbewusst sind gerade. Aber die Lilien haben wirklich auch das Spiel so ein bisschen abgegeben. Da waren viele Ungenauigkeiten, Fehlpässe in der im Spielaufbau. Deswegen war das 2:1 für mein Empfinden lag auf der Hand, ohne jetzt eben die Leistung von Elversberg schmälern zu wollen. Jakob, hast du es so ähnlich gesehen?
Ich sehe es auf jeden Fall so ähnlich, wie du es gerade wiedergegeben hast, Stefan, weil wir müssen uns nichts vormachen. Das 2:0 war zu dem Zeitpunkt relativ überraschend. In den ein, zwei Minuten, wo wir die zwei Tore geschossen haben, waren die einzigen guten Minuten, die ich am Anfang gesehen habe. Wir haben Elversberg sehr viel Raum gelassen. Wir sind nicht in die Manndeckung, sondern waren eher in der Raumdeckung gegen den Ball, was ich sehr schade fand, weil es ist. Elversberg war griffiger, die waren ein bisschen agiler, die waren aggressiver und haben eben diese Räume gespielt. Vorne in der Offensive konnten unser Mittelfeld oft überspielen. Und das hat halt eben auch zu den Anfangstorchancen durch Elversberg geführt. Es waren jetzt nicht die hundertprozentigen Torchancen, aber dennoch hat man gemerkt, man hat ja immer so ein bisschen dieses Gefühl für dieses Spiel am Anfang. Und ich glaube, das war schon, da müssten wir uns alle einer Meinung sein, dass das am Anfang nicht so dieser Zugriff gewesen ist, wie wir uns das gewünscht hätten, mit dem jetzt noch die letzte Chance zu gewinnen. Und ja, die zwei Tore waren völlig überraschend. Und als die gefallen sind, war ich mir eigentlich unserer Sache sicher, dass jetzt kommt das Selbstvertrauen mit rein, jetzt kommt der Turnaround am Bölle mit den Fans. Also dieses 2:0 geben wir nicht leicht wieder her und dann ja, kam es ja anders.
Ja, Nick, darf man 2:0 so leicht aus der Hand geben? Also ist ja eigentlich, ist ein Pfund, wobei es soll Vereine geben, die geben auch eine 3:0-Führung aus der Hand. Schöne Grüße nach Mainz. Aber eigentlich so leicht, wie die Lilien es Elversberg, wie gesagt, bei allem Respekt für die Leistung gemacht haben, darf es nicht sein. Ich fand auch, das 2:1 war so ein Sinnbild dafür, dass man keinen Zugriff aufs Spiel bekommen hat, weil der Ball immer so hin und her ging und keiner der Lilienspieler ging wirklich dazwischen und dann lag er irgendwann im Tor. Wie hast du es gesehen, Nick?
Ja, man muss ganz klar sagen, es fühlte sich so ein bisschen an wie bei Mainz gegen Bayern, weil ich finde, dass die Elversberger uns beherrscht haben nach allen Regeln der Kunst. Ich habe, glaube ich, die auch mal irgendwann zugerufen, die sind eine Klasse besser als wir. Das ist auch so ein bisschen etwas, was auf dem Hausaufgabenzettel für Paul Fernie bei der Kaderplanung steht. Wir müssen einfach sagen, Elversberg hat deutlich mehr Substanz im spieltechnischen Bereich, was Handlungsschnelligkeit betrifft, was Lösungen auf engstem Raum betrifft, was Räume bespielen, die sich auftun betrifft. Also ich finde, es war ein Lehrstück, was die uns erteilt haben. Das 2:0 war eigentlich, passte, es war ein Spielverlauf auf den Kopf gestellt. Und ich bin beeindruckt gewesen davon, wie ruhig Elversberg das weitergespielt hat. Ja, also da muss man wirklich sagen, eigentlich war die Führung, so blöd sie sich entwickelt hat, war sie total verdient zur Pause. Und umso erstaunlicher, dass wir dann tatsächlich noch den Turnaround hingekriegt haben. Schade finde ich, um das Thema gleich auch mal anzusprechen. Ich finde, die Aufstellung war gut. Ich habe mich gefreut, dass Furukawa mal die Chance von Anfang an bekommen hat. Der hat so ein bisschen, der gibt unserem Spiel so ein freies Radikal. Teilweise chaotisch, mit Laufwegen, die nicht jeder nachvollziehen kann. Wie so ein kleiner Flipper ist er da unterwegs. Aber das tut unserem Spiel so unglaublich gut, weil es so diese Unausrechenbarkeit mit reingebracht hat. Da ist nicht alles Gold, was glänzt, überhaupt nicht. Und man versteht schon auch, wenn man ihn sieht, warum Kofeld sich so ein bisschen schwer tut, ihn von Anfang an zu bringen. Aber es war das richtige Zeichen in einem wichtigen Spiel. Und ja, also ich muss sagen, er war eigentlich, hat immer mal wieder für so positive Situationen gesorgt, auch wenn wir es versäumt haben, ihn mehr ins Spiel zu bringen, weil wir haben zu selten mal in die Tiefe geschickt. Das ist uns auch nicht gelungen, aber dennoch fand ich, war er irgendwie ein belebendes Element.
Ist so ein bisschen das Masaila-Element, finde ich halt auch wirklich nicht nur dieses 1:1, sondern auch dieses Anarchische, was er da eben ins Spiel reinbringt. Und auch bei Masaila war nicht alles Gold, was glänzt. Übrigens sehr schön, der war gestern im Stadion auch, lief auch in die Mixzone. Also er war jetzt wieder mal am Böllenfalltor, nachdem er den ersten Teil seiner Behandlung, wo er jetzt auch noch nicht so wahnsinnig viel machen kann, wohl in München verbracht hat, war jetzt im Stadion und schön ihn gesehen zu haben. Ansonsten, wenn ihr wissen wollt, wie es Luca Masaila geht, der ist sehr aktiv auf TikTok. Da könnt ihr dann auch immer den aktuellen Stand erfahren. Ja, also
Das
Furukawa fand ich auch schön.
zweite Standbein als Influencer.
Ja, genau. Ja, er ist ja da eher sehr, also auch so sehr, sehr aktiv und sehr, sehr witzig. Und also er gibt auch gerade für die kurzen Videos bei TikTok einfach, ist er auch so ein guter Typ dafür, das ist keine Frage. Ich wollte noch mal kurz fragen, also das 2:2, wir haben diskutiert auf der Tribüne, Nick, wir beide glaube ich auch, ne, haltbar oder nicht? Du fandst ihn haltbar, Nick, ne? Oder
Ja, also
schon der Fernschuss.
es war ein ekliges Ding. Der dreht sich noch mal so im letzten Moment weg, aber dennoch gibt es keine zwei Meinungen. Der schlägt unmittelbar, also nicht mal im äußeren Eck, sondern er schlägt unmittelbar neben Schuh ein, der, glaube ich, auch ein bisschen auf dem falschen Fuß gestanden hat. Das war so mein Eindruck. Bei aller Wertschätzung für Schuhs Saison, aber das war ein Ding, an einem guten Tag hält er den easy.
Jakob, siehst du es auch so?
Ja, machen wir es kurz. Also klar, er kriegt nochmal einen ekligen Schwung rein, den er vorher kurz vorher aufdotzt. Und diese aufdotzenden Bälle sind für einen Keeper immer Kacke, sage ich mal. Aber ich sag mal so, wenn er sich da lang macht, dann ist das kein unbehaltbarer Ball, wo ich sogar mitgehe, dass man sagt, ein Schuh hält den normalerweise und muss den eigentlich auch halten.
Amra, der für mein Empfinden aber auch mit drin hing, obwohl der gestern auch ein super geiles Spiel gemacht hat, Marco Richter, der hätte wirklich da eher rausgehen müssen und diesen Schuss verhindern müssen. Das war wirklich, dann wäre der Ball möglicherweise auch nicht so gefährlich geworden. Also da hat also ein bisschen der Biss gefehlt. Wie gesagt, Marco Richter, starkes Spiel gestern, aber da hing er so ein bisschen mit drin für mein Empfinden.
Ja,
Ja,
also
und dann.
Stefan, um das kurz aufzugreifen, das ist Rohr, ne? Ich meine, der Innenverteidiger, da müssen drei Abwehrlinien in Anführungsstrichen von uns dazwischen sein. Also die ganzen Ketten von Sturm bis Abwehr. Also es kann ja nicht sein, dass er da als Innenverteidiger da so frei zum Schuss kommt.
Ja, aber noch schlimmer ist ja, also ganz ehrlich, noch schlimmer war ja der Ausgleich. Da hatten wir eine 6 gegen 2 Überzahlsituation. Also das war teilweise Slapstick. Also das muss man wirklich sagen.
Das war
Da stimmt, ja.
das 2:1, ne? Der Anschlusstreffer war das, nicht der
Ach so, es
Ausgleich.
war
Der
der,
Ausgleich war
okay,
Rohr.
ja.
Ja, genau. Aber das war genau für mein Empfinden eben auch das, was ich vorhin sagte, dass also da es hat keiner drauf Zugriff bekommen. Ja, also der Ball flipperte durch die Gegend und keiner kam irgendwie dazwischen und am Ende lag er dann im Lilientor. Also wo auch ja für mein Empfinden ein bisschen mehr Biss dahinter sein können. Also Paddy Pfeiffer hat dann den entscheidenden Pass gespielt. Unglücklich, der muss ihn da weghauen, der kann den nicht koordiniert spielen. Aber das war wirklich sehr sehr ärgerlich. Ja, Paddy Pfeiffer. Das war dann nochmal der nächste Tiefschlag, stand 2:2 kurz vor der Pause. Schneller Angriff der Elversberger. Magliza verliert das Laufduell. Paddy Pfeiffer kommt mit Geschwindigkeit und erwischt den Elversberger Angreifer am Fuß. Ich glaube, keine zwei Meinungen, dass das eine rote Karte war. Oder doch, haben wir doch zwei oder drei Meinungen dazu?
Also ich habe da eine andere Meinung zu. Ich bin der Meinung, dass wir ja eine ähnliche Situation in Dresden hatten mit Herrn Littberg und das war für mich die deutlich rotere Karte. Also mich stört ja einfach nur diese nicht einheitliche Regelauslegung. Mal ist es rot, mal ist nicht rot, mal ist eine Verhinderung einer klaren Torchance, mal nicht. Also für mich ist es einfach eine gelbe Karte. Weil dass der Mokwa jetzt das Tor macht danach, halte ich für eher unwahrscheinlich. Auch er war ja eher Richtung Eckfahne unterwegs als direkt auf Schuh zu. Und ich hätte, das hat was mit Fingerspitzengefühl zu tun. Ich gebe diese rote Karte in dieser Situation nicht. Ich gebe da einfach gelb, guckt dem tief in die Augen, sagt, Freundchen, aufgepasst. Ich meine, der Hohn war ja dann tatsächlich auch dieselbe Situation auf der anderen Seite und da ist es dann gelb und da wird es dann für mich schwierig, wenn es einfach so eine völlig unterschiedliche Regelauslegung jedes Mal ist.
Die Situation in Dresden war schon ein bisschen anders bei Littberg. Der war viel weiter weg vom Tor und das war ein bisschen deutlich weiter außen. Und Littberg hat ja auch geklammert. Das Foul von Pfeiffer fand ich war unbestritten. Er hat ihn am Fuß erwischt. Und wenn du die Regel hart auslegst, und es war hart ausgelegt, dann in dem Fall finde ich, das war eine Notbremse. Also der war auch nicht nach außen, auf dem Weg nach außen, ne Mokba. Also also Pfeiffer hat ihn ja gekreuzt. Also er war schon relativ nah am Tor. Jakob, dann quasi nachdem es also doch mindestens zwei Meinungen gibt, hast du noch eine dritte Meinung dazu?
Ach ja, es ist wirklich schwierig, ne? Es ist wie die Sache, wie legst du das Handspiel aus, etc., ne? Aber man muss dazu sagen, wenn er es bei uns, also ich sag, wenn er bei uns rot gibt, dann muss er bei der zweiten Situation auch rot geben. Und ich weiß, was Nick meint. Ich habe mir die Slow-Mo auch nochmal angeguckt. Er ist mit dem Körper nach außen gerichtet, also er hat keinen unmittelbaren Zug direkt zum Tor. Und wir haben zwei Spieler auf derselben Höhe. Das heißt, wenn er den Ball danach noch vertändelt, können wir nicht von einer klaren Torchance, die verhindert wird, ausgehen. Wie gesagt, ich habe mir im Internet auch hier und da mal die Kommentarsektionen durchgelesen. Die Meinungen sind echt gespalten. Aber wie gesagt, wenn er bei uns rot gibt, kann ich mitgehen. Allerdings dann bitte auch bei uns, also die zweite Situation bei Littberg, dann muss er auch rot geben, weil da ist er dann alleine und ein Littberg, der danach sich einen Ball, sage ich mal, ein bisschen weiter vorlegt, hat trotzdem dann, kann trotzdem einen Zug zum Tor entwickeln und wenn er da reinhämmert, dann ist das Ding auch eine klare Torchance, die dadurch verhindert wird, ne? Und mit einem deutlich aggressiveren Foul, sage ich jetzt mal, in dem Sinne. Deswegen, wie gesagt, kann man so oder so sehen.
Ja. Dennoch muss man
Also
ja,
was der
Stefan,
Schiedsrichter wohl
eins noch.
nach dem Spiel
Achso,
auch zu Spielern, Entschuldigung, ganz kurz noch zu Ende, was der Schiedsrichter nach dem Spiel gesagt hat, wohl auch zu Spielern war, dass wenn der Elversberger Angreifer 5 Minuten, 5 Meter weiter hinten gewesen wäre, dass er dann gelb gegeben hätte. Aber er war halt schon sehr nah am Tor. Also es war quasi an der Strafraumkante. Deswegen, und ich stimme völlig zu. Also ich hab dann auch gedacht, dass Pinkert war es, glaube ich, der dann kurz vor Schluss dieses Foul an Littberg gemacht hat, wäre für mein Empfinden auch rot gewesen. Also auch wenn da der Schiedsrichter ge gesagt hat, dass Littberg auf dem Weg nach außen war, im Gegensatz zu Mokhtar. Ja, also unterschiedlich. Was man aber auch sagen muss, es war 4 Minuten vor Schluss. Das war jetzt nicht mehr dann am Ende zumindest diese gelbe Karte nicht wirklich so, dass sie noch richtig ganz, ganz groß ins Gewicht gefallen ist. Aber ja, also unglücklich auf jeden Fall war diese unterschiedliche Auslegung. Für mein Empfinden keine krasse Fehlentscheidung. Bin gespannt, was ihr in den Kommentaren sagt, ob ihr, wenn sicher auch wieder einiges über mich herfallen. Aber ja, also ich glaube, es war jetzt, man muss sowieso damit leben und das war jetzt auch, wie gesagt, für mein Empfinden keine krasse Fehlentscheidung, aber wenn ihr es anders seht, schreibt es gerne in die Kommentare. Ja, und dann, Nick, sorry, ich bin dir auch ein bisschen ins Wort gefallen, du wolltest auch noch was sagen, oder?
Ja, ich wollte schon mal, also wenn es eine rote Karte wegen Doofheit gäbe, dann wäre sie berechtigt, weil man muss schon auch sagen, das ist so behämmert vom Paddy Pfeiffer da so reinzugehen, wo er doch auch sieht, dass Maglitzer noch in unmittelbarer Nähe ist. Und das ist jetzt leider Gott, dass es reiht sich ein in viele, viele Fehler, die er in letzter Zeit gemacht hat. Spielentscheidende Fehler, gut, Handspiel in Fürth, unglücklich etc. Aber klar kannst du jetzt sagen, hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß. Aber bei Pfeiffer muss man schon sagen, es rundete seine durchweg unterdurchschnittlichen Leistungen der letzten Wochen ab. Und da werden wir sie jetzt gleich auch nochmal in der Tiefe drüber sprechen. Ich fand Vukotić deutlich stabiler da hinten. Bei allem Verständnis für die Gedanken von Florian Kohfeldt, der seinen Linksfuß und Rechtsfuß hinten haben will bei einer Viererkette. Aber das war für mich kompromissloser. Und bei Pfeiffer denke ich mir manchmal, das sind so Aussetzer, wie wir sie auch beim jungen Pfeiffer gesehen haben. Erinnert euch vielleicht an die Anfangszeit bei den Lilien, wo wir immer gesagt haben, Riesentalent, bringt wahnsinnig viel mit, aber leider baut er regelmäßig einen Bock ein. Und dann hat er sich ja stabilisiert und so in den letzten Wochen, finde ich, ist leider wieder der alte Paddy Pfeiffer geworden.
Fing ja so gut an für Paddy Pfeiffer mit seinem ersten Tor, wo er eben noch die Hacke dazwischen gehalten hat oder den Fuß. Ich habe es jetzt nicht zu 100% gesehen, weil er eben sein erstes Saisontor gemacht hat. Und dachte ich mir jetzt super, aber das war so ja auch symptomatisch für dieses Auf und Ab, was du da im Spiel erlebt hast. Und ja, Nick, ich stimme dir zu, Paddy Pfeiffer. Das war jetzt, glaube ich, in den letzten, also wenn man es zusammennimmt. Sein letztes Spiel, bevor er weggegangen ist, in Fürth, bei dem 0:4 ist er vom Platz geflogen, hat jetzt auch, haben wir ja auch nochmal bei unserem Event, Heinerstuben Live-Event, drüber gesprochen mit Christoph Zimmermann. Er hat auch gesagt, das war damals ausschlaggebend, nicht, dass die Mannschaft auf Malle war, sondern dass sie eben bei hochsommerlichen Temperaturen in Fürth mehr als eine Halbzeit in Unterzahl gespielt haben und dann unter die Räder gekommen sind. Wir haben die rote Karte gegen Dresden gesehen, der auch einen Fehler vorausging. Also, wo er weggerutscht ist, jetzt hat er sich nicht absichtlich gemacht, aber war natürlich auch unglücklich. Nick, du hast gesagt, das Handspiel gegen Greuther Fürth und gestern, oh, er muss da hingehen, er war in vollem Schwung, dass er ihn am Fuß erwischt. Scheiße, ja. Aber Jakob, also Paddy Pfeiffer, wie siehst du ihn? Also, ich finde, das ist, fällt mir so schwer. Manchmal könnte ich mich aufregen und manchmal denke ich, was für ein geiler Spieler.
Ach ja, was macht man mit diesem Jungen? Es ist wirklich schwierig bei ihm. Es ist irgendwie, ich finde, du kannst auch bei ihm wieder so unsere Saison an seiner Leistung ablesen. Ne? Also er hat echt eine sehr starke Saisonhälfte gehabt, wo wir kein schlechtes Wort über ihn verlieren konnten. Im Gegenteil, seine ganzen Diagos, die er da auf links außen gebracht hat, auf Nürnberger oder auf Marseiller, um da auch in die gefährlichen Zonen zu kommen, hat er uns ja echt viele Torchancen kreiert. Das war ja echt geil. Aber es, wie ihr schon sagt, ne, seit den letzten Spielen ist das irgendwie so gefühlt wieder diese alte Partie, ne, mit den falschen Entscheidungen, die er dann trifft, ne, wie dann gestern mit Vollsprint da. Also er hat vorher diese Entscheidung getroffen. Ich schnapp mir jetzt diesen Ball. Ich werde vor ihm am Ball sein. Man muss dazu sagen, Mora war das, glaube ich, ne, der zu Fall kommt.
Mokwa,
wenn ich mich nicht täusche. Mokwa, genau, Entschuldigung. Mhm. Der ist ja auch halt ein schneller, ne, und da kommt er dann halt im Vollsprint deutlich zu spät. Und ja, das ist halt Patrick Pfeiffer, ich weiß es nicht. Also er ist ein guter Verteidiger und ich weiß nicht, da muss er irgendwie rausbekommen. Also als in seinen jungen Jahren hat er es da auch hat das auch drin gehabt und eigentlich sollte das jetzt wieder raus sein. Ich hoffe, dass es in der nächsten Saison dann ja nicht mehr passiert.
Nick, du hast Buco erwähnt, der gleich eingewechselt wurde, also anders als auch im Dresden-Spiel, wo Buco erst eingewechselt wurde, nachdem der Gegner schon zwei Tore geschossen hatte. Aber auch Buco ist so ein Sinnbild für das Spiel. Ja, kaum auf dem Platz, erste Ballberührung und der Ball liegt im Tor. Also durch den Freistoß, Buco springt hoch, kriegt den Ball irgendwie unten an Fuß. Ich glaube, Lopez, der am Boden lag, um das zu verhindern, war auch noch irgendwie dran. Der Ball hat eine unglaubliche Flugbahn genommen. Kofeld hat danach gesagt, physikalisch nicht möglich, dass der Ball so fliegt, aber er war im Tor. Und Buco ja, ging total scheiße los. Und dann, da sind wir uns, glaube ich, einig, war er wirklich einer, der auch in dem Spiel diesen Geist auf den Platz gebracht hat, den wir uns in den letzten Wochen so gewünscht haben, immer wieder, ne? Nick.
Ja, ja, also ich fand auch, weißt du, der spielt halt auch so herrlich ausgebufft, lässt sich fallen theatralisch. Dieser Baum von einem Mann ist manchmal wirklich wie vom Blitz getroffen zusammengekracht und das waren und damit hat er natürlich die Elversberger zusätzlich provoziert. Die waren nur noch am Meckern. Und ich finde, er hat das so, der einfach ein ausgebuffter Profi und der hat diese Mentalität, dieses Grimmige, dieses, wo du denkst, hey, schleich dich hier, das ist mein Strafraum, hier hast du nichts zu suchen, ansonsten geht's um dein Leben, mein Freund. Und das, diese Attitüde, die wir in der zweiten Halbzeit haben, du hast ja gesehen, wir sind spielerisch schlechter als Elversberg, wir sind spielerisch schlechter als alle, die da oben stehen. Aber wir hätten eine Chance gehabt, wenn wir diese DNA auf den Platz gebracht hätten, wie gestern. Und der Darmstädter Fußballfan, der braucht ja keinen Champagnerfußball jede Woche. Aber guck doch mal, wie das Böllenfalto angezündet wurde gestern. Durch die Art und Weise, wie die sich die Seele aus dem Leib gerannt haben, wie sie gekämpft haben um jeden Ball. Ein Lagenmacher, der auch viele tollpatschige Szenen hatte, wie der gefeiert wurde, als er sich einmal durchgetankt hat, hingefallen ist, ausgerutscht, wieder aufgestanden. Ja, das ist, manchmal ist es so wenig, was es braucht, um die Leute hinter sich zu bringen. Und ja, das müssen wir wirklich mitnehmen. Das ist die Basis von allem, ist dieses eklige, wir sind Darmstadt. Hier macht's Aua, wenn du hier am Böllenfalter bist. Und wenn wir dann noch die spielerische Ebene oben drauf setzen, das wäre natürlich der absolute Hammer. Aber wir müssen wieder auch diese alten Tugenden, so abgedroschen es klingt, das ist immer die Basis von allem.
Ja, was ich auch, wie gesagt, faszinierend fand, ist, wie die Mannschaft aus der Kabine gekommen ist. Dann, weil tatsächlich, also 2:0 Führung aus der Hand gegeben, rote Karte kassiert. Kurz, also in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit in Rückstand geraten. 45 Minuten gegen eine starke Mannschaft, gegen einen starken Gegner in Unterzahl. Da ist schon die Frage, was macht man da in der Mannschaft? Also Jakob, wenn du jetzt da Spieler wärst, beziehungsweise Trainer wärst, was würdest du der Mannschaft mit auf den Weg geben, dass sie da nicht ja, komplett auseinanderfällt?
Ja, also du hast die letzten Spiele nicht gewonnen, dann führst du 2-0 am Wölle und dann kriegst du irgendwie das 3-2 noch rein mit der roten Karte kurz vor der Halbzeit. Weißt eigentlich, wenn du hier keine 3 Punkte mitnimmst, dass der Aufstieg vom Tisch ist. Boah, also das ist wirklich, glaube ich, jetzt einfach nur so, jetzt ist auch scheißegal, jetzt werfen wir einfach alles rein, was geht. Und das haben sie ja auch am Ende, beziehungsweise die zweite Halbzeit, geil rausgespielt. Das ist 3-3. Ne? Haben wir vermisst, so diese Offensivqualitäten, dieses Tor zu sehen. War echt sehr schön mit anzusehen. Und dann haben wir eigentlich hinten auch nichts mehr anbrennen lassen. Ne? Ich meine, die Elversberger haben auch in der Mixzone wiedergegeben, dass sie gar nicht gemerkt haben, dass die Darmstädter einen Mann weniger auf dem Platz hatten. Und das zeigt ja auch schon, wie wir aufgetreten sind. Ne? Und ich finde auch, dass ein Vukotic einen wesentlichen Anteil da gehabt hat. Und wenn ich mich recht erinnere, in der PK auch Florian Kohfeldt, der gesagt hat, dass da ein Hornby und ein Marcel Schuhn, die da vorangegangen sind in der Kabine und nochmal, sage ich mal, die Köpfe gewaschen haben und auch maßgeblich daran beteiligt waren, dass dann diese Motivation dann auch auf den Platz gebracht worden ist. Genau das, ne? Also genau das, diese zweite Halbzeit, genau diese Art und Weise, genau diese Motivation, genau diese Aggressivität hätte ich mir für diese Crunch-Time, ne, wir erinnern uns nach der Winterpause mit Beginn Schalke-Spiel, beziehungsweise nach Schalke-Spiel, hätte ich mir einfach gewünscht, auch gegen Gegner wie Bielefeld und Greuther Fürth. Weil wir sind uns ehrlich, wir haben das Spiel beziehungsweise den Aufstieg nicht verspielt gegen einen Greuther Fürth, gegen einen Hannover oder gegen einen Elversberg, sondern wir haben sie verloren gegen Bielefeld und Greuther Fürth. Weil,
und Dresden, ja.
Und Dresden, genau. Mit Dresden hat es seinen Lauf genommen. Genau, aber um kurz Dresden hat halt eine starke Rückrunde. Ne? Das kann man dann irgendwie noch verstehen, ja, in Dresden, dass man da auch von der Atmosphäre dort ein bisschen beeindruckt ist mit der roten Karte, die wir auch dort hatten. Schwere Widrigkeiten in Dresden, die auch in der Winterpause extrem stark nachgelegt haben, war ein bisschen verständlicher als gegen einen Arminia Bielefeld oder Fürth. Ne? Genau, also
auf jeden Fall
dazu.
Kohfeldt hat erzählt, dass er in der Pause erstmal an der Kabine vorbeigegangen ist in sein Trainerbüro und gehört hat, wie die Mannschaft das erstmal untereinander ausgemacht hat. Und ja, Schuhn und Fraser Hornby auch nochmal hervorgehoben, dass Hornby eben gesagt hat, it's not over. Also es wird in der Kabine, wird ja auch Englisch gesprochen, das ist so der Standard. Kohfeldt sagt, das hat er seit der B-Jugend, also auch in den Jugendbereichen wird einfach Englisch gesprochen, weil Fußball international ist und Hornby eben, it's not over. Und dann hat er nochmal sich an die Mannschaft gewandt und da ein paar Worte, also Kohfeldt an die Mannschaft gewandt und noch ein paar Worte gesagt, aber denn der erste Impuls kam von der Mannschaft und das war wirklich, ja, stark, auch mit Fingerspitzengefühl für mein Empfinden, dass er erstmal die Mannschaft hat reden lassen, untereinander das ausmachen lassen und dann selber eben noch ein paar Akzente gesetzt hat. Und ja, wie gesagt, dass sie dann, Jakob, du hast das gesagt, also sie kamen aus der Halbzeit und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass sie ein Mann weniger waren. Also teilweise haben sie ja Elversberg auch eingespürt. Das war, fand ich jetzt Also es gab Phasen in der zweiten Halbzeit, wo sie wirklich näher am auch dann noch am 4:3 waren als Elversberg, aber ganz zum Schluss hatten sie dann auch nochmal richtig Glück, als in der Nachspielzeit der Maglisa da mit artistischer Leistung den Ball noch von der Linie gekratzt hat. Das muss man auch sagen. Also da ist auch schief gehen können. Das wäre natürlich dann auch ganz bitter gewesen, wenn sie das verloren hätten. Aber insgesamt eine großartige zweite Halbzeit. Ja, und Nick, du hast es gesagt, also selbst ein Lakenmacher, der manchmal tollpatschig aussah, er hat alles reingegeben. Also das war gut. Und einen müssen wir auch noch erwähnen, auch weil der in dieser Woche große Schlagzeilen gemacht hat. Fabi Holland, der kam, der finde ich auch seinen Anteil daran hatte, dass das wieder dieser Liliengeist, diese Lilien-DNA, die wir alle so vermisst haben in den letzten Spielen, auf den Platz kam. Fabi Holland, Nick, eine Träne im Knopfloch, dass er aufhört, oder ist das einfach die richtige Zeit jetzt mit 35, fast 36 zu sagen, okay, wir
Ja,
planen anders. Ging ja wohl vom Verein aus.
das eine schließt ja das andere nicht aus. Klar habe ich eine Träne im Knopfloch, absolute Legende, aber die Zeit ist reif und ich finde auch, das Spiel gestern hat gezeigt, dass der Zahn der Zeit schon auch etwas genagt hat. Und ich finde, das ist absolut lieber so auseinandergehen. Ich meine, auch Thomas Müller musste mal bei Bayern zu seinem Glück zwingen, also er würde sonst immer noch bei Bayern spielen, weil es ist schon auch gut, wenn man nicht dann aufhört, wenn alle sagen, also jetzt komm, jetzt wird es aber echt mal Zeit, sondern jetzt ist noch alles gut. Er hat auch noch beigetragen zu dem Erfolg der Mannschaft. Und aber es ist jetzt auch einfach reif, die Zeit, muss man ganz klar sagen.
Ja, Jakob. Eine Würdigung noch für Fabi Holland. Also Florian Kohfeldt hat ihn ja schon dann auch auf der PK vor dem Spiel nochmal gewürdigt und gesagt, Fabi Holland ist einer, der den Mannschaftsgeist verkörpert, lebt, sich selber nicht in den Vordergrund rückt. Und das ist, glaube ich, wirklich wichtig, dass du auch solche Spieler hast, die sich einfach für das Team komplett den Arsch aufreißen.
Ja, also ich glaube, wir brauchen jetzt nichts vormachen. Fabio Holland, absolute Legende bei uns im Verein und ich gehe davon aus, dass er auch einen starken Anteil in der Kabine gewesen hat und weiterhin hat. Nichtsdestotrotz hat er eben hohes Alter und ich finde auch in den letzten Spielen, als er gespielt hat, hat man schon ein bisschen gemerkt, dass er dem Ganzen nicht mehr hinterherkommt oder auch nicht mehr so die Schnelligkeit auf dem Platz entwickeln kann, um in gewisse Zweikämpfe da reinzukommen, zumindest auf der Außenverteidigerposition, wenn er da gespielt hat. Deswegen kann ich den Schritt absolut nachvollziehen, den der Verein geht. Und so wie ich das verstanden habe, ist das ja jetzt noch nicht fußballerisch das Ende, sondern erstmal nur bei uns. Und auf diesem Wege dann natürlich alles Gute an Fabi Holland. Ich meine, er hat was für Aktien, der an diesem Verein hat, brauchen wir, glaube ich, nicht zu wiederholen, beziehungsweise hier aufzugreifen. Mit Tobi Kempe letztes Jahr und Fabi Holland dieses Jahr, da gehen uns auf jeden Fall sind jetzt schon in den nächsten ein, zwei Jahre große Veränderungen und große Eckpfeiler dieses Vereins jetzt erstmal in Anführungsstrichen verloren gegangen. Mal schauen, wie sich das in Zukunft, in welcher Funktion auch immer, das im Verein wiedergibt. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn die eine Funktion im Verein bekommen.
Ja, wäre sehr schön auf jeden Fall. Die Frage, um jetzt vielleicht das Spiel auch so abzurunden, wieso nicht öfter, wieso nicht eher? Wir haben Florian Kohfeldt gefragt, wir haben Paul Förni gefragt. So richtig erklären konnten sie es auch nicht. Klar, man kann nicht immer so eine Leistung abrufen, aber ja, habt ihr eine Erklärung, wieso die Lilien in den letzten Wochen nicht das abrufen konnten, was sie dann in der zweiten Halbzeit gegen Elversberg gezeigt haben?
Tja, ich glaube, das ist der Stein der Weisen und aber Fußball ist halt noch sehr viel Psychologie und jeder, der mal gegen Ball getreten hat, weiß, das ist manchmal nicht zu erklären, warum du an einem Tag kannst und am anderen wieder nicht. Ich finde, wir müssen es jetzt einfach, also ich hoffe, dass es uns gelingt, eine Entwicklung zu nehmen, wie Paderborn, wie viele andere, die es immer wieder Jahr für Jahr schaffen, ehrgeizige Ziele zu haben und eben nicht wie ein Gummiball mal oben mitzuspielen, mal unten zu sein, sondern dass wir es jetzt schaffen, die Lehren daraus zu ziehen, dass wir vielleicht doch, auch wenn der Umbruch ja schon angekündigt ist, so ein paar Eckpfeiler halten können, um dann schon auch bei der Kaderplanung gewisse Fehler nicht nochmal zu machen. bleibe dabei. Ich finde, man hat am Ende jetzt gesehen, dass die Mannschaften, die vor uns sind, in der Tiefe ihres Kaders, in der Offensive vor allem, und was Handlungsschnelligkeit, technische Voraussetzung, Schnelligkeit betrifft, dass sie da andere Qualitäten hatten im Kader als wir, dass uns da oft die Optionen gefehlt haben. Und ja, da gehe ich mal davon aus, dass Paul Fönny da die richtigen Pläne schon in der Schublade hat. Gespannt sein können wir jetzt, glaube ich, wirklich, wie groß der Umbruch wird. Mir hat gestern ein bisschen Sorge bereitet, als ich Maglitzer Tränen überströmt gesehen habe nach dem Spiel. Also er hat geheult wie ein Schlosshund. Jetzt könnte der Laien, der Küchenpsychologe sagen, gibt nur zwei Erklärungen dafür. Entweder er trauert dem entgangenen Aufstieg nach oder Variante 2, und ich gebe zu, das ist eher die Variante, die ich für realistischer halte, dass er am Ende der Saison geht. Das ist mein Gefühl. Also ich glaube einfach, aufgrund der
Ja.
Leistung, die er gebracht hat, dass er nächste Saison nicht mehr am Böllenfalter spielt. Und das fände ich schon traurig, weil der ist für mich schon so einer, der mit die größte Entwicklung genommen hat. Und wenn du jetzt mal überlegst, Maglitzer hinten, dann in dem Zentrum Klefisch, dann hoffentlich wieder ein gesunder Masailler. Und ich habe Hornby auch noch nicht abgeschrieben. Das wäre halt schon mal so eine Achse. Und wenn wir die erhalten können und da drumherum eine schlagkräftige Truppe aufbauen, dann bin ich sicher, dass das auch nächstes Jahr wieder erfolgreich wird.
Ich bin ja auch bei Hornby pessimistisch, kann mir das auch gut vorstellen, dass das möglicherweise gestern sein letztes Spiel war, das wir von ihm im Trikot des SV Darmstadt 98 gesehen haben. Lidberg bin ich auch pessimistisch, Nürnberger bin ich auch pessimistisch, bei Maglitzer, Klefisch muss man gucken, was passiert. Also Marco Richter, ob der bleiben wird, wissen wir auch nicht. Tendenziell sieht er sich ja auch eher als Bundesligaspieler. Ja, also es wird Veränderungen geben. Was gut ist, und das müssen wir auch noch sagen, ist tatsächlich, dass wohl auf der Leitungsebene, sportlichen Leitungsebene, es keine Veränderungen geben wird. Ich habe gestern Paul Fernie gefragt in der Mixzone. Er sagt, ich habe noch Vertrag, ich habe total, fühle mich super wohl hier und ich wird auf jeden Fall nächste Saison in Darmstadt bleiben. Das war schon ein sehr, sehr klares Statement. Bei Florian Kohfeldt, hat dann habe ich nach dem Viertspiel gefragt, wie es bei ihm aussieht. Wir wissen nicht, wie lange, ob der Vertrag von Florian Kohfeldt tatsächlich nur bis zum Saisonende läuft oder weitergeht. Aber auch der hat gesagt, er hat wirklich Bock, dass es weiterzumachen in Darmstadt und dass sie beide jetzt schon basteln an der Mannschaft für die kommende Saison mit Fokus zweite Liga, aber noch nicht, und das haben auch beide gesagt, es ist noch nicht, die Tür ist noch nicht komplett zu. Paul Förnig gesagt, wir brauchen ein kleines Wunder, aber es läuft alles darauf hinaus, dass sie in der kommenden Saison wieder zweite Liga spielen, und dafür laufen jetzt die Planungen mit Förnig und, so wie ich es verstanden habe, auch mit Kohfeldt.
Also dazu, Stefan, muss ich schon noch mal was sagen. Ich finde es eine Unverschämtheit auch gegenüber uns Fans, uns so im Ungewissen zu lassen. Also wo sind wir angekommen, dass wir die Vertragslängen der Entscheider nicht kennen? Also ich finde das einfach, finde das nicht in Ordnung, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist, finde ich, schürt ein Gefühl von Unsicherheit, was nicht sein muss. Man kann auch immer über diese fehlenden Infos zu Verletzungen diskutieren, aber da gibt es vielleicht noch ein paar Argumente, aber diese Vertragslängen, dass man die nicht weiß, also Entschuldigung, ich verstehe es nicht. Kann ich nicht
Kann man
nachvollziehen.
leidenschaftlich darüber diskutieren. Was wir uns schon auch vor Augen führen müssen, ist, dass der SV Darmstadt 98 da kein Einzelfall ist, sondern dass das eine Tendenz ist, wie man bei vielen, noch nicht bei allen, aber bei vielen Vereinen sieht, sowohl was Verletzungen als auch was Vertragslängen angeht. Wir Fans, klar, also ich nehme mich jetzt sagen, bezeichne mich jetzt auch mal als Fan, auch wenn ich Journalist bin, aber also wie. Auch wir Journalisten wollen natürlich da möglichst viel wissen. Man kann sich das, ich habe es vor ein paar Wochen mal aufgeschrieben für den Lilienblock, an weiten Punkten zusammenreimen, wie lange die Spieler da sind, wie lange die Verträge laufen. Tatsächlich bei Kohfeldt wissen wir es tatsächlich nicht, das muss man schon auch sagen. Aber ja, wir würden das gerne wissen. Ob wir ein Anrecht drauf haben als Journalisten, als Fans, darüber kann man leidenschaftlich diskutieren. Ich weiß das auch, lese das auch immer wieder, dass das viele eben wissen wollen, dass sie sich darüber aufregen. Der SV Darmstadt 98 ist kein Einzelfall, muss man so sagen. Vielleicht müssen wir einfach auch damit leben. Jakob, ich tippe mal, du würdest auch gerne wissen, wie lange die Verträge von Kofeld und Co. laufen, oder?
Ja, zu dem Thema will ich jetzt auch nicht, ich will es jetzt nicht unnötig in die Länge ziehen. Ich bin da auch ein Freund von Transparenz. Also ich verstehe auch nicht, warum man dann, ich finde, das ist so ein bisschen Eigenschutz der Verantwortlichen gegenüber den Mitgliedern. Oder man profitiert so ein bisschen davon, dass die Medienlandschaft in Darmstadt relativ klein ist, in Anführungsstrichen. FC Bayern München könnte sich das niemals erlauben. Die würden bei jeder PK, bei jeder Mixzone würden die bombardiert werden mit irgendwelchen, mit den Fragen dazu. Und deswegen würden die sich das niemals so geben, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und deswegen natürlich, also als Vereinsmitglieder, als Fans willst du natürlich wissen, wie lange sind die Jungs da, weil im Endeffekt, wer bleibt am Ende? Die Spieler, die Trainer, die werden alle gehen, aber was bleibt, sind die Fans. Wir werden immer da sein am Bölle und alle anderen sind Zeitgeister, muss man ehrlich dazu sagen, und haben hoffentlich ihre Aktien an dem Verein. Und da würde man gerne als Fan auch schon wissen, wie lange haben diese Leute eigentlich noch diese Aktie dran.
Es ist natürlich auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, Nostalgie, weil machen wir uns nichts vor. Ein laufender Vertrag heißt nicht, dass der Spieler in der nächsten Saison auch noch bei den Lilien spielt. Und bei Hornby und Lidberg wissen wir ja, dass sie laufende Verträge haben. Aber da ist es ja auch für den Verein jetzt von Interesse, hohe Transfererlöse zu erzielen und dafür dann die nächsten Talente, unentdeckten Juwelen, Diamanten heranzuführen und dieses mit Transfers Geld zu machen, ist ja eben auch wirklich ein wichtiger Aspekt für den SV Darmstadt 98 und für viele andere Vereine auch, die hochgekommen sind aus ähnlichen Situationen, um dann irgendwie eben weiter, noch weiter hochzukommen und sich vorne zu stabilisieren. Ja, also insofern warten wir es ab, was da passiert. Ich bin, wie gesagt, bei den genannten Spielern skeptisch, auch bei Magliza oder sowas muss man gucken. Da wissen wir auch zum Beispiel, dass der noch ein Jahr Vertrag hat. Ja, also schauen wir mal, hoffen wir, dass es in der nächsten Saison eine schlagkräftige Mannschaft wieder wird. Und ja, wer dann tatsächlich da stehen wird, werden wir sehen. Ich glaube, zum Spiel und zur Weiterentwicklung sind wir soweit fertig. Aber eine Sache wollen wir doch noch erwähnen. Es gab diese Woche nämlich auch jenseits des rein Sportlichen ein großes, sehr, sehr schönes Event. Unser Heinerstube Live im Brauhaus Grohe, die wir vor ungefähr 60 Leuten veranstaltet haben mit den Gästen Christoph Zimmermann und Aytaç Sulu. Nick und Jakob waren natürlich auch dabei, Jörg, unser Producer auch, Jan Felber, Ex-Sportredakteur vom Darmstädter Echo auch. Wir hatten wirklich eine sehr, sehr schöne Runde, das war aber durchaus gelungen. Ja, Nick, vielleicht noch zwei Sätze von dir und von Jakob, wie habt ihr es wahrgenommen?
Ich fand es einen ganz, ganz tollen Abend, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wir haben ja 3 Stunden gesprochen. Und ich hätte das Gefühl gehabt, wir hätten noch die halbe Nacht weiterreden können, wenn wir nicht irgendwann rausgeworfen worden wären im Chor. Auch Christoph Zimmermann und Aytaç Sulu haben uns ja das Feedback gegeben, dass sie das ganz toll fanden. Und man hat so viele Insights erfahren, auch mal abseitige Geschichten aus der Welt des Fußballs, auch abseits der 98er. Zum Beispiel bei Christoph Zimmermann über seine Zeit in England und so weiter und so fort. Also man ist sehr nahe gekommen, auch unseren Gästen. Und ich finde, das Format sollten wir unbedingt wiederholen in der neuen Saison.
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde auch, hat Wiederholungsbedarf. Der Abend hat sehr viel Spaß gemacht. Die Zeit war schon fast zu kurz. Hat sich so angefühlt, als hätten wir eine halbe Stunde geredet, zusammengesessen und dann war der Abend schon vorbei, weil es so cool war. War auch sehr schön, all so ein paar Personen auch mal live zu sehen und auch mal so face to face in den Austausch zu kommen, weil hier in die Kamera zu schauen ist natürlich immer was anderes. Oder in der Kommentarsektion auf YouTube oder sonst irgendwo ist nochmal was anderes, als dann vor Ort mit den Leuten zu reden. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Macht auf jeden Fall Wiederholungsbedarf.
Ja, also ich fand es auch toll. Es war schon auch eine Menge Arbeit und ja, dadurch, dass alle Leute, die auf dem Podium saßen, eine warme Mahlzeit bekommen haben, sind wir auch mit einem Minus rausgegangen. Das muss man schon auch sagen. Vielen Dank an alle, die auch wirklich Geld da gelassen haben, die zum einen den Umsatz beim Grohe angekurbelt haben. Also da auch wirklich nochmal ganz großes Dank ans Brauhaus Grohe. Und die haben uns nicht rausgeschmissen. Wir hatten noch genug Zeit, aber es war, also das war schon echt toll, auch wie die uns da unterstützt haben, wie sie uns bei den Konditionen entgegengekommen sind. Und vielen Dank auch für alle, die eben ein bisschen Geld dagelassen haben. Es hat nicht ganz gereicht, um uns zumindest die warme Mahlzeit zu bescheren und auch iTouch und den anderen Gästen. Ich glaube, Christoph hat nichts gegessen, aber insofern müssen wir überlegen, auf welche Beine wir das stellen. Das Ambiente war super mit ungefähr 60 Leuten. Mehr, wer hätten da nicht reingepasst? Das muss man auch sagen, dann wäre es blöd geworden, auch was Essen und Trinken angeht. Insofern, also wir überlegen das. Ich fand es auch total schön. Gucken wir, auf welche Beine wir das in der Zukunft stellen. Damit sind wir auch noch bei meinem regelmäßigen Sprüchlein. Unterstützt uns. Wenn ihr das cool findet, wenn ihr das gut findet, was wir machen, dass wir uns am Sonntagmorgen wirklich aus dem Bett quälen, obwohl wir alle gerne noch 2 Stunden länger geschlafen hätten, beziehungsweise im Auto sitzen oder ähnliches, dann unterstützt uns, abonniert uns, schickt uns Super Thanks Bezahlung über YouTube oder noch besser, werdet Ehrenhainer. Das wäre wirklich eine tolle Sache, die uns auch hilft. Zum einen diese Hainerstube so weiterzumachen, die Motivation, dass sich morgens aus dem Bett zu quälen am Sonntagmorgen, obwohl man eben andere Sachen zu tun hat. Aber auch um solche Events zu machen in Zukunft, die eben auch nicht nur Zeit, sondern auch Geld kosten. In diesem Sinne sage ich vielen Dank an euch beide. Vielen Dank, Jakob, Nick, komm gut nach Hause. Und wir sprechen uns wieder nach dem nächsten Spiel, dem Auswärtsspiel beim Karlsruher SC. In diesem Sinne, schönes Wochenende noch und bis dann. Macht's gut. Ciao.
Hat die Schussmöglichkeit, 16 Meter, Ball abgefangen, Tor, Tor, Tor für Darmstadt!